Urlaub machen.
Aber richtig, HR3-Thema der Woche in Bärbel Schäfer live.
Urlaubszeit, das heißt einfach mal weg mit dem Alltags-Ich, abschalten, vielleicht zu 100%. Der Urlaub beginnt ja bekanntlich im Kopf, aber für viele ist das nicht ganz so einfach loszulassen vom Alltag. Gut, dass wir da heute Morgen einen Experten zu Rate ziehen können, den Psychologen Darius Barsfeld aus Darmstadt. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Ja, entspannt Urlaub zu machen, wann fängt denn das eigentlich an?
Schon bei der Planung. Das ist ganz wichtig, ganz genau zu planen. Sonst kann das nämlich ziemlich schief gehen mit der Erholung.
Okay, also bei der Planung beginnt es schon. Was ist denn da etwas, worauf man achten muss?
Oh, viele Dinge. Aber vor allem müssen Sie sich fragen, ob Sie Urlaub machen wollen oder ob Sie reisen wollen.
Okay, da gibt es einen Unterschied offensichtlich.
Oh ja, einen großen. Reisen bedeutet fremde Kulturen besuchen, sich Dinge anschauen, durchaus sich auch Stress aussetzen. Urlaub bedeutet sich zu erholen und Urlaub muss ja nicht unbedingt weit weg passieren. Also die Frage, was will ich eigentlich? Will ich was erleben? Will ich was lernen oder will ich mich erholen? Das muss zuerst mal geklärt werden.
Ja, aber das denken doch die meisten. Urlaub ist tatsächlich nur, wenn ich auch mal ein anderes Umfeld habe, wenn ich andere Gerüche wahrnehme, etwas anderes schmecke, etwas anderes sehe, eine andere Sprache um mich herum höre.
Das ist aber, um es mal überspitzt zu sagen, eine moderne Großstadtlegende. Also der Fernurlaub, die Fernreisen sind ja eine ganz moderne Erfindung. Und die Menschheit ist jahrtausendelang gut ohne Fernreisen ausgekommen. Ich möchte jetzt gar nichts gegen Fernreisen sagen. Es ist was Wunderbares zu reisen. Aber man geht schon ein hohes Risiko ein, keinen Urlaub zu bekommen, wenn man reist.
Also Vorsicht ist geboten. Stellen wir uns doch vor, Freitag, später Nachmittag, früher Abend, der letzte Arbeitstag vor den Ferien ist zu Ende. Was ist dann zu beachten, wenn man am Sonntag mit der Familie in den Urlaub fahren möchte?
Da haben Sie bei der Planung schon was falsch gemacht.
Denn bitte, was denn?
Wenn Sie direkt am Urlaubsbeginn irgendwie zum Flughafen oder zum Bahnhof oder ins Auto sich setzen und losrasen, dann haben Sie bei der Planung den Fehler gemacht, dass Sie nicht genug Puffer eingebaut haben, Zeitpuffer zwischen dem Beginn Ihres Urlaubs und dem Beginn der Reise.
Aha, ich fand mich jetzt schon super mit dem einen Tag dazwischen.
Ja, besser als viele andere, ja, die dann sofort irgendwie nach Feierabend zum Flughafen fahren und sich dann in die Schlange einreihen. Also man soll erst mal ein paar Tage runterkommen. Es gibt ja diese schöne Redensart, dass die Seele nicht so schnell reisen kann wie der Körper. Und das gilt nicht nur für Distanzen, die man zurücklegt, sondern auch für Situationen, wenn man sich umstellt. Mhm. Und so schnell kann kein Mensch umschalten von Arbeit zu Erholung. Das heißt, sie überfordern sich, ihren Körper, ihr psychisches System völlig, wenn sie aus dem Arbeitsstress direkt in den Urlaubsstress überwechseln.
Also das sind eben genau diese wunden Punkte, wo dann vielleicht auch der eine oder andere in der Familie, in der Beziehung dann schon mal durchdreht. Aber wie gelingt es denn grundsätzlich richtig abzuschalten? Denn es ist ja auch nicht immer ganz einfach, das Büro aus dem Kopf dann herauszubekommen, wenn der Urlaub anfängt.
Richtig, indem Sie einfach nicht vom Urlaub erwarten, dass Sie da die perfekte Erholung bekommen. Indem Sie den Urlaub nicht mit dieser Erwartung überfrachten. Die meisten Menschen machen ja den großen Fehler, das ganze Jahr über sich auszupowern und nicht so sehr auf ihre Bedürfnisse zu achten und da keinen guten Ausgleich zwischen Arbeit und Freizeit hinzubekommen. Und dann wird all diese Erwartung an Erholung und Freude und Glückseligkeit auf den Urlaub projiziert.
Aha, also da
das ist der psychologische Trick. Erwarten Sie weniger, bekommen Sie mehr.
Okay, es kann dann nur gut werden. Was mache ich denn mit Internet, Handy, Notebook, all das, was die ganzen digitalen Freaks so mit sich rumschleppen?
Also viele Leute würden sagen, lassen Sie das bloß daheim. Ich würde sagen, sorgen Sie dafür, dass Ihre Firma Sie nicht erreichen kann. Ansonsten ist es gar nicht verkehrt, sowas auch dabei zu haben, denn es kann diese Situation, wo plötzlich alle aufeinander sitzen für 2 Wochen oder 3 Wochen und irgendwo kein Ventil da ist, kann das doch entlasten, wenn sich einer mal auch ins Internet zurückziehen kann. Aha. Und da irgendwie über Facebook seine Freunde besuchen kann und so. Also man soll nur gucken, dass man einen ordentlichen Filter drin hat, dass die Arbeit einen nicht erreichen kann.
Gut, aber was ist denn, wenn wir jetzt tatsächlich mal diese Anreise hinter uns haben? Koffer packen, Koffer einladen, an den Urlaubsort kommen. Dort angekommen, denkt man ja, ach, wie schön, die Erholung geht jetzt los. Und manchmal macht man sich dann ja auch etwas vor. Es ist eben alles neu. Die Kinder schlafen nicht, weil sie den Raum nicht kennen oder weil man zu einer anderen Uhrzeit dann tatsächlich ins Bett geht oder es heiß ist in den Räumen. Was kann man noch machen, wenn man vor Ort feststellt, jetzt liegen tatsächlich die Nerven blank?
Tja, dann wird es ehrlich gesagt ein wenig schwierig. Das hat eben mit der Planung zu tun, dass man eben schon bedenken muss, wenn man sich erholen will, dass ein Klimawechsel, andere Ernährung, eine andere Umgebung auch Stress bedeuten. Und wenn man da drin mal sitzt und das Hotel vielleicht auch nicht so schön ist, wie man es erwartet hat, dann ist man wirklich in einer misslichen Lage. Also da wären wir wieder bei dem Thema Planung. Mhm. Ansonsten gilt auch da, es locker sehen und mit Humor sehen Und wenn Sie da nicht mit allzu vielen Erwartungen angereist sind, na, dann lassen Sie mal alle 5 gerade sein, dann sind Sie halt mal eine Nacht wach und die Kinder dürfen halt mal länger aufbleiben, bis sie dann mal vor Müdigkeit umkippen. Das kann man alles lockerer sehen, als es viele tun, und dann entsteht da auch eine etwas weniger verkrampfte Atmosphäre.
Gut, da müssen vielleicht manche Paare noch üben, wenn man die dann so verkrampft vor ihrer Pizza sieht am Urlaubsort. Aber nochmal, gibt es denn eigentlich verschiedene, und das meine ich jetzt ganz ernsthaft, ganz unterschiedliche Urlaubstypen bei uns Menschen?
Ja, würde ich schon sagen. Also man erlebt immer wieder, dass es die Menschen gibt, die räumlichen Abstand zu dem Zuhause brauchen, um abschalten zu können. Mhm. Wobei es egal ist, wie groß dieser räumliche Abstand ist. Also da kann es schon reichen, in den Schwarzwald zu fahren oder an die Nordsee. Andere brauchen eher die Ruhe und den Rückzug. Nur ist das im Moment eben nicht so in Mode. Und diese Menschen kommen dann häufig noch mehr unter Druck, weil da so eine gesellschaftliche Erwartung ist, weil eine Erwartung der Familie ist, dass man unbedingt wegfährt. Und da muss man schon genau gucken, bin ich jemand, der erholen kann, wenn ich mich zurückziehe oder wenn ich rausgehe? Diese Frage sollte sich jeder stellen.
Also da tatsächlich ehrlich mit sich selber sein und das auch offen formulieren dann innerhalb einer Partnerschaft. Was sind denn die ersten oder wirklich deutlich merkbare Anzeichen? So, jetzt setzt sie ein, die lang ersehnte Erholung. Wie merke ich das?
Indem sie Langeweile gut ertragen, indem sie da irgendwo sitzen und in die Natur gucken und in ihrem Kopf es nicht rumschwirrt, was kann, soll, muss ich jetzt tun? Wenn sie wirklich die Dinge passieren lassen, aha, geschehen lassen. Das ist ein erstes gutes Anzeichen für Erholung.
Herr Barsfeld, Sie sind Psychologe in Darmstadt. Sie haben jeden Tag auch mit Menschen, mit deren Problemen, mit deren Geschichten und Anliegen zu tun. Wo und wie machen Sie denn dieses Jahr Urlaub, wenn ich fragen darf?
Auf dem Balkon.
Was? Wo ist denn dieser Balkon?
Aha. In Darmstadt, sehr schön. Also in einer kleinen Grünanlage wohne ich und da kann man sich wunderbar erholen.
Gut. Herzlichen Dank, Darius Barsfeld, Psychologe und heute unser Gesprächspartner am Sonntag bei Bärbel Schäfer Live.
Tschüss, schönen Urlaub.
Danke, tschüss. Ja, Urlaubsplanung ist unser Thema heute. Wenn alles gepackt ist, von den Fresspaketen bis zu den Koffern und dann auf den Autobahnen nichts mehr geht, ist es Zeit für ein Gespräch mit dem Stauforscher Professor Michael Schreckenberg, der den weltweit ersten Lehrstuhl für Physik von Transport und Verkehr an der Uni Duisburg-Essen innehat. Guten Morgen, Herr Professor Schreckenberg.
Guten Morgen, Frau Schäfer.
Ja, warum hat man eigentlich immer das Gefühl, dass es auf der anderen Spur schneller geht als auf der eigenen?
Das ist ein psychologischer Effekt. Wenn man Kolonne fährt, hat man Zeit zu beobachten. Und Fahrzeuge, die einen überholt haben, prägen sich stärker ein als Fahrzeuge, die man selber überholt hat. Die verschwinden ja hinter einem, die sieht man nicht mehr. Und so denkt man immer, die andere Spur ist jetzt schneller und versucht das auszugleichen, indem man die Spur wechselt. Am Ende aber sind dann beide Spuren gleich schnell. Nach einer halben Stunde hat man immer noch das gleiche Fahrzeug neben sich oder um sich. Denn die Vorteile einer Spur werden dadurch sofort wieder ausgeglichen. Das ist genau wie im Fußgängerverkehr. Wenn man Schlange steht, hat man immer den Eindruck, dass die andere Schlange gerade schneller ist. Warum wechselt man so häufig?
Also Sie raten ab vom Spurwechsel.
Spurwechsel ist an sich was ganz Missliches, denn er zwingt die Fahrzeuge auf der Spur, auf die ich wechsle, zu bremsen. Und das kann dazu führen am Ende, dass Stauwellen entstehen. Nur der Fahrer denkt eigentlich nur nach vorne. Und wenn hinter ihm eine Stauwelle durch ihn entsteht, kriegt er sie ja nicht mehr mit. Das heißt, er kriegt kein Ergebnis von dem, was er getan hat, vor Augen geführt. Und darum wird das immer und immer wieder gemacht. Aber er steht dann selber im Stau, weil vor ihm schon einer seiner eigenen Sorte da war und das getan hat, was er gerade tut. Nur er weiß es nicht.
Warum hat man das Gefühl, in Deutschland ist das, Entschuldigung, eher schwierig auf der Autobahn entspannt miteinander zu fahren. Zum Beispiel in Frankreich oder in Italien habe ich zumindest das Gefühl, dass Einfädeln passiert sehr viel gelassener. In Deutschland ist es manchmal wie so ein Kampf.
Der Deutsche hatte eine ganz besondere Beziehung erstmal zu seinem Automobil. Die ist sehr eng und das überträgt sich dann auch auf sein Verhalten auf der Straße. So ein Fahrzeug ist ja auch so eine Art Identität, ein Statussymbol, das man nach draußen trägt. Und man versucht dann auch in Deutschland stärker seine Persönlichkeit auf der Straße zu präsentieren und man fühlt sich auch viel leichter angegriffen. Das heißt also, wenn einer 50 Zentimeter nah an mein Fahrzeug herankommt, dann ist das schon eine Art Angriff und man ist dann auch schnell sehr emotional. Also wenn ein Mensch ein Auto besteigt, in Deutschland auf jeden Fall, ja, dann wird er zu einem ganz anderen. Also die Psyche ändert sich ein bisschen, indem er jetzt Dinge tut, die er im privaten Leben sonst nicht tun würde. Also das Auto ist ja anonym und da kann ich ja auch mal so ein bisschen etwas raushängen lassen, was ich sonst nicht tun würde. Das ist eine Art Sozialismus auf der Straße. Wir sind alle viel gleicher. Also ich kann meinem kleinen VW Käfer dann einen großen Mercedes ausbremsen. Der kann gar nichts anderes machen. Und das wäre dann dann häufig genug auch praktiziert.
Also um einen Menschen tatsächlich dann näher kennenzulernen, sollte man doch mit ihm mal eine Strecke auf der Autobahn fahren. Was ich allerdings nicht verstehe, wir haben doch mittlerweile oder die meisten von uns ein Navi, dieses GPS im Auto. Dort werden ja auch Staus, Verlangsamungen des Verkehrs angekündigt. Demnach dürfte es doch eigentlich gar nicht mehr passieren, dass wir in einem Stau stecken, weil uns doch immer Umleitungen empfohlen werden. Warum passiert es dennoch?
Die Navigationsgeräte haben erstmal Ausgangsinformationen, die von nicht immer sehr guter Art sind. Das heißt, die müssen ja auch wirklich zutreffen, also die aktuelle Verkehrslage. Dann muss ich natürlich auch versuchen, in die Zukunft zu schauen. Das ist was ganz anderes. Also ich muss in die Zukunft rechnen, wie mein Wetter bricht. Was wird sich jetzt entwickeln? Weil ich brauche ja eine Zeit, bis ich dann da bin, wo jetzt diese Stelle gemeldet wird. Und in den meisten Fällen ist es aber tatsächlich so, dass man besser auf der Autobahn bleibt, wenn ein Stau gemeldet wird. Außer bei einer Vollsperrung, denn das Straßennetz drumherum, also die Bundes-, Landes-, Kreisstraßen, haben eine deutlich geringere Kapazität. Und es ist tatsächlich so, dass wir nur 10% runterfahren würden, ist das komplett überlastet. Mhm. Aber man hat immer das Gefühl, in Bewegung zu sein. Und dann ist man am Ende auch gar nicht unglücklich, wenn man denkt, man hat das Richtige getan. Nur wenn man abends jetzt sehen würde, was wäre gewesen, wenn ich auf der Autobahn...
Nein, das dürfen wir auf keinen Fall sehen. Dann wäre es wahrscheinlich da schon wieder schneller gewesen.
Dann ärgern sich die Leute. Und wir haben auch in Untersuchungen festgestellt, dass es Leute gibt, die also ganz gezielt in den Stau hineinfahren, weil der so abschreckend wirkt, dass die anderen dann alle schon verschwunden sind. Der ankommt und dann freie Vater.
Nun weiß ich nicht, Professor Schreckenberg, ob Sie heute schon aus dem Haus gekommen sind, um die Sonntagszeitungen zu lesen. Dort ist Schlagzeile auf der einen, alte Brücken bremsen Urlauber aus. Hunderte Autobahnbrücken sind baufällig und ausgerechnet zum Ferienbeginn werden die jetzt repariert. ADAC rechnet mit langen Staus.
Den Bericht habe ich auch gesehen. Und es ist in der Tat so, dass wir leider gerade bei den Brücken, auch den Autobahnbrücken, einen großen Nachholbedarf haben. Das sind größere Baustellen, weil da gibt es dann keine Ausweichmöglichkeit.
Bei allem Verständnis, aber warum in den Ferien?
Wir haben verschiedene Autobahnen. Wir haben also einmal sogenannte Pendlerautobahnen. Die werden besonders gerne in den Ferien gesperrt, wenn das nötig ist. Das erleben wir jetzt auch auf der A40 im Ruhrgebiet. Mhm. Da ist dann 10% weniger Verkehr, weil eben die Pendler einen großen Teil unterwegs sind. Mhm. Dann haben wir aber typische Fernverkehrsautobahnen, über die der LKW und der Urlaubsverkehr abgewickelt wird. Da haben wir mehr Verkehr. Das ist natürlich fatal in den Urlaubszeiten, dieses dann zu tun, also die zu sperren. Man versucht das ja dann zu machen in der inneren Zeit der Ferien. Also zu Beginn gibt es eine große Welle, am Ende die Rückreisewelle. Mhm. Und man denkt dann, dass man zu gewissen Zeiten dort weniger Verkehr hat. Aber das ist dann ganz vorsichtig zu handhaben, weil häufig sind Urlaubsverkehre schwer vorhersehbar und so ganz spontan. Aber gegenüber, sagen wir mal, dem Berufsverkehr ist das dann immer noch die bessere Lösung.
Okay, zwei kurze Antworten noch, lieber Professor Schreckenberg. Warum hat man das Gefühl, da arbeitet nie jemand oder warum machen die nicht 5 Schichten gleichzeitig und dann ist das ganze Problem nach einer Woche gelöst?
Baustellen hängen von vielen Faktoren ab, nicht nur vom Wetter, vom Tageslicht. Okay. Das soll auch nachts gebaut werden, hat der Ramsauer jetzt gesagt, das volle Ausschöpfen der gesamten Zeit. Dann müssen aber auch die Maschinen da sein, es muss das Material da sein. Manchmal muss der Asphalt auch ausliegen, der muss einfach fest werden. Da hat man dann schon schnell den Eindruck, aber wir haben das mal versucht zu untersuchen, das ist sehr schwierig, wie man die Prozesse optimieren kann. In vielen Fällen gibt es da Reibungsverluste, weil dann ist das eine oder das andere gerade nicht verfügbar und wird nichts getan.
Aber Sie haben sich damit schon wissenschaftlich beschäftigt, das beruhigt mich ja. Fahren Sie mit dem Auto in Urlaub dieses Jahr?
Wir werden mit dem Auto in Urlaub fahren nach Österreich und ich werde natürlich auch im Münchner Raum im Stau stehen. Meine Familie kann das dann immer nicht verstehen, wie ich als Stauforscher dann auch da reinfahre.
Beruhigend!
Ich müsste das ja eigentlich wissen, aber ich rate dann immer noch, und das tue ich auch, nachts zu fahren.
Okay, also vielleicht sehen wir uns ja im Stau. Wir sind auch auf dem Weg Richtung Österreich dann, ne? Dann winken wir uns zu. Professor Michael Schreckenberg, herzlichen Dank.
Gute Fahrt.
Tschüss, ebenso. Der Autor Roger Willemsen hat sich auf den Weg gemacht an die Enden der Welt. So heißt sein neuestes Buch. Der Mann ist also erfahren, was das Reisen angeht. Hallo Roger.
Guten Morgen, Bärbel.
So, du weißt also auch, wie man richtig packt für eine Reise. Da bin ich ja beruhigt.
Alles unter 12 Kilo ist gut bei langen Reisen.
Fällt dir das schwer?
Nee, das fällt mir nicht schwer. Also man wirft die Verpackungen von allem weg und man überlegt sich bei jedem Glas, ob man es wirklich braucht. Und vieles kann man in den Ländern erwerben, in die man reist.
Was muss unbedingt mit, wenn man die Enden der Welt erobert?
Oh, tiefgründige Literatur, weil man sitzt ja irgendwo in großer Einsamkeit und spricht die Sprache nicht. Also das muss sein. Und ein Stift, damit man präzise beschreiben kann, was man gesehen hat.
Warum ist es manchmal gut, weg zu sein?
man sich erneuern muss. Man kann sich in der Architektur, in der man zu Hause ist, nicht mehr wirklich erneuern, sondern man hat ein bestimmtes Verhalten dafür. Und wenn man dann in Zonen kommt, wo man abgelehnt wird oder Ekel erlebt oder Gefahr oder Einsamkeit, dann ist das zumindest so, dass man Zonen betritt, die man in sich selber noch nicht kannte.
Aber man kann sich ja selbst nur nicht ganz verlassen. Du nimmst dich ja immer mit auf jede Reise.
Das stimmt. Und das merkt man auch qualvoll, dass man bestimmte Marotten immer wieder hat und dass man irgendwie immer wieder die Fleischtöpfe sucht zum Beispiel. Oder dass man bestimmte Parcours immer wieder geht. Das ist unausweichlich. Daran lernt man sich auch kennen.
Komm, welche Marotte hättest du gerne zu Hause gelassen?
Meine Fresssucht zum Beispiel.
Was? Du bist so groß und schlank, das kann ich mir
nicht. Nein. Ich betrachte das mal ganz genau. Nee, ich liebe es zu essen und ich suche Nationalküchen auf und ich kann wirklich manchmal durch Städte streifen und nur darauf warten, dass endlich wieder Hunger eintritt.
Snow Patrol, das war der Song, den wir eben gespielt haben, bevor wir jetzt im Gespräch waren. Da ist eine Zeile, let's waste time. Kommt man in der Ferne eher dazu, einfach mal sich treiben zu lassen, auch Zeit ein wenig zu verschwenden?
Großartig. Weißt du, der Begriff des Flaneurs, also des Menschen, der durch eine Stadt zirkuliert und nur glotzt, der nicht angezogen ist von Kunstdenkmälern, der ist eigentlich im Orient erfunden worden, von Flaubert und von französischen Reisenden, die das dann für die Großstädte Europas weiterentwickelt haben. Und das ist genau das, Zeit vergeuden, einfach sich treiben lassen, gucken, was passiert, in Handlungen einzutreten, an Cafés sitzen zu bleiben, Hände zu ergreifen, die sich einem entgegenstrecken und gucken, mal sehen, was passiert.
Jetzt klingst du schon wieder so, als wenn du schreibst für ein neues Buch. Gibt es denn etwas, von dem du sagst, das hat sich wirklich in mein Herz eingegraben? Also ich denke an diesen kleinen Jungen, der im Krankenhaus lag und gesagt hat, ich langweile mich. Daraus ist eine wunderschöne Geschichte in deinem Buch entstanden. Oder diese Opiumhöllen, die du da auch beschreibst, Höhlen. Aber gibt es vielleicht noch etwas anderes, wo du heute noch sagst, das ist noch so in meinem Herzen, so intensiv?
Ach, weißt du, nur weil ich eben das Beispiel genommen habe, Hände zu nehmen. Mhm. Es hat mal auf dem Tonga, also am Punkt, der am weitesten weg ist von uns in Polynesien, ein Mann seinen braunen Arm in den Regen gestreckt, um zu gucken, wie stark es regnet. Und ich ging an dem Wagen vorbei und habe einfach gedacht, jetzt lege ich meine Hand in seine Hand und gucke, was passiert. Und der packt mich wie ein Schraubstock und zieht mich zu dem Wagen und ich gucke runter und der ist gesichtstätowiert und es stellt sich raus, es ist ein tongaischer Rugby-Spieler. Und mit dem habe ich die nächste Woche verbracht und bin mit dem auf eine andere Insel gefahren und habe irgendwie die Beerdigung seiner Großtante besucht, weshalb ich auf dem Schiff nicht war, auf dem ich eigentlich sein sollte. Und das ist schließlich untergegangen und es sind 120 Menschen dabei ertrunken. Also, und das sind so Verkettungen.
Also du hast seine Hand gegriffen, ein ganz neues Leben entdeckt und dein eigenes sogar gerettet.
Ja, genau. Ohne es zu wissen, dass das eigentlich durch diese eine Geste passierte.
Hast du dich manchmal gefragt, was hat mich denn eigentlich hierher verschlagen?
Oh, oft. Also die Grundfrage aller Reisenden ist eigentlich, was will ich hier? Und das muss man ja irgendwie selber begründen und dann heißt die Frage später, wo war ich? Das heißt, wo war ich wirklich? Was ist das, wo ich angekommen bin? Das ist häufig nicht ein Kunstdenkmal, sondern es ist eine Umarmung oder ein Geruch oder ein Duft oder sowas.
Mhm. Was lässt man zurück bei all diesen Entfernungen, die du ja auch hingelegt hast?
Ach, man lässt die großen Freundschaften zurück. Man hat sentimentale Verhältnisse zu denen, die zurückgeblieben sind einfach. Das ist wie eine Familienaufstellung. Plötzlich merkt man, einige sind einem viel näher, als man wusste. Und andere sind viel weiter weg, als man wusste. Und insofern guckt man in das Milieu, aus dem man kommt, mit ganz anderen Augen.
Mhm. Gibt es für dich einen Unterschied zwischen Reisen und Urlaub machen?
Ja, ich bin schlecht im Urlaub machen. Ich muss mich treiben lassen. Es ist so eine verschwommene Zone zwischen beiden. Ich habe unheimlichen Hunger auf Wirklichkeit. Und das kann sich auswirken wie Arbeit, ist aber keine. Ist reines Vergnügen.
Wann merkst du denn eigentlich, dass es wieder Zeit ist, aufzubrechen?
Jetzt in diesem Augenblick zum Beispiel. Man redet ein wenig vom Reisen und schon denkt man, oh, ich will mir die Fremde wieder um die Schultern legen. Einfach nur die Fremde.
Okay, lass uns die Augen schließen. Wohin reist du?
In diesem Augenblick würde ich wirklich nochmal nach Polynesien reisen. Ich würde auch nach Samarkand reisen, irgendwie in das chinesisch-russische Grenzland, was ich magisch finde. Vielleicht nach Bhutan, aber die nächste Reise, die ich wirklich machen werde, ist die nach Tirana. Das ist übernächste Woche. Ich will Albanien sehen.
Dann geht's los, wirklich. Und daraus entsteht ein neues Buch?
Daraus entsteht vielleicht ein bisschen was fürs Tagebuch, aber ich weiß häufig noch gar nicht, was ich mit den Texten mache, die ich schreibe.
Also du fährst nicht los und hast eben diesen Plan, sondern du lässt dich ein. Sonst gibt es ja auch schon wieder eine Erwartungshaltung, etwas abliefern zu müssen.
Eben, du hast recht. Und das verdirbt die Reise eventuell. Mhm. Nee, man notiert einfach, weil das eine Lebensaussage ist, zu notieren. Und dann guckt man, irgendwann komme ich drauf zurück.
Gut, also dann versuche ich jetzt noch packen zu lernen, ja, damit wir beide rechtzeitig am Flieger sind. Lieber Roger Willemsen, genieß diesen Sonntag mit allen Kopfreisen. Reisen, die du noch machen wirst
du
heute.
Auch.
Ja.
Danke, danke.
Ciao.
Tschüss.
Die schönste Zeit des Jahres sind ja bekanntlich die Ferien. Ab in den Urlaub heißt es dann für 2, vielleicht sogar 3 Wochen mit dem Auto nach Italien oder mit dem Flieger ab auf die Balearen. Es geht aber auch ganz anders. Und darüber spreche ich jetzt mit Günther Nedo aus Messel. Guten Morgen.
Guten Morgen, Frau Schäfer.
Ein Leben voller Reisen, kann man bei Ihnen ja sagen. Das liegt bereits hinter Ihnen, ja. Die schönste Zeit des Jahres nutzen ja die meisten für uns an Ferienorten, an denen man vielleicht schon mal war, an denen man sich wohlgefühlt hat. Und Ihr Reiseleben sieht doch etwas bunter aus. Wissen Sie, in wie vielen Ländern Sie schon waren?
Oh, das habe ich nicht gezählt. Also so etwa 80 Länder werden es wohl sein. Jedes europäische Land habe ich bereist. Also von San Marino über den Vatikan, von A bis Z. Da war ich überall in Europa. Ich habe auch alle Kontinente bereist. Also in Nordamerika war ich in Kanada, in USA, dann das gesamte Mittelamerika-Raum. Und in Südamerika war ich in Chile, Argentinien und jeweils einen Tag am Dreiländereck in Paraguay und Brasilien. Dann war ich in Asien, in etlichen Ländern, Südostasien. Also es kommen so 80 Länder etwa raus.
Wann haben Sie denn angefangen, Herr Nedo, die Welt zu erobern?
Ja, ich musste erst zur Bundeswehr gehen und da ich die Welt sehen wollte, habe ich mich zur Marine gemeldet, mit dem Wunsch, von der Welt etwas zu sehen. Da ich aber wehrpflichtig war, 18 Monate, bin ich leider nur bei der Marine Flieger gelandet und habe dadurch nur Norddeutschland kennengelernt und einmal privat 4 Tage Dänemark. Das war meine erste Auslandsreise, 4 Tage Dänemark. Mhm. Aber da war ich schon im zarten Alter von 20 Jahren.
Wenn Sie aber sagen, Sie haben an die 80 Länder bereist, muss man ja wirklich noch mal fragen, Sie sind nicht nur an ganz gewöhnlichen Orten gewesen, sondern Sie waren auf den Galapagos-Inseln, Sie waren auf dem Kilimandscharo oder sogar im Amazonas-Urwald. An welche Reise denken Sie denn immer noch gerne zurück?
Gerne zurückdenken tue ich an Chile. Ich war längere Zeit, also etwa 3 Wochen in Chile und dann nochmal 3 Wochen in Argentinien. Dort hat mir ungeheuer die Gastfreundschaft der Menschen gefallen und sind unwahrscheinlich schöne Menschen auch. Und da habe ich mich ungeheuer wohlgefühlt. Ich habe mich dabei ertappt, dass ich mal ein Tagebuch schreibe, wie ich über die Grenze bin mit dem Bus von Chile nach Argentinien, über die Anden. Ich komme wieder heim. Also ich habe das als Heim empfunden, obwohl ich in Südamerika war. Also Chile hat mir sehr, sehr gut gefallen.
Nun sind Sie ja jemand, Herr Nedo, Sie organisieren Ihre Reisen in den meisten Fällen dann selbst. Sie packen Ihren Rucksack und sind damit durch Indonesien gereist. Sie waren in Sri Lanka, Mittelamerika, Indien, alles auf eigene Faust. Aber da gibt es doch sicherlich dann auch mal schwierige Situationen. Was sind Sie für ein Mensch? Wie lösen Sie das dann in einem ganz anderen Land, dessen Sprache man vielleicht auch nicht spricht?
Wie man das löst. Ich bin also in Afrika reingestoßen worden. Ich wollte von einem Bekannten, der sehr oft in Ostafrika war und der zeigt einen Dia-Vortrag und ich sage zu meiner Freundin, nur zu ihr eigentlich, sowas möchte ich auch mal machen. Ich bin dann mit dem alten VW-Bus nach Brüssel gefahren, bin dann mit der Sabena, also mit der Fluggesellschaft, nach Ostafrika geflogen. Und dann bin ich ausgestiegen und jetzt mach was. Ich hatte so ein kleines Büchlein, Ostafrika auf eigene Faust und da hat es begonnen. Da habe es begonnen mit der Korruption der Beamten schon am Flughafen Kilimanjaro Airport und da hat es die ersten Probleme gegeben. Ich habe also immer so einen Sicherheitsgürtel um den Bauch innen und da habe ich mir kleine Dollarnoten raus und habe die damit bestochen, dass ich überhaupt in das Land rein konnte. Mhm. Zweite Problem war schon riesig, das vom Kilimanjaro Airport nach Moshi, 50 Kilometer etwa, $360 Benzingeld wollten die haben. Und so hat dann meine Ostafrika-Reise begonnen. Ich wollte eigentlich erst nur die Kilimanjaro besteigen, was mir auch gelungen ist. Aber dann habe ich das Land mit dem Rucksack auf eigene Faust kennengelernt und habe dadurch ungeheuer interessante Dinge erlebt.
Aber das ist dann ja eher dieses etwas langsamere Reisen, oder sehe ich das falsch?
Das war schon das langsame Reisen. Reisen ist für mich immer das Gegenteil von Tourismus. Nicht immer Bequemlichkeit, sondern manchmal auch Stress, Entbehrung, ja, ich würde sogar sagen Abenteuer. Mir ist eigentlich egal, ob ich morgen da bin oder übermorgen da, sondern ich hatte ja 6 Wochen Zeit. Und so konnte ich ganz neue Verkehrsmittel erleben, sage ich mal, überfüllte Tuk-Tuks, überfüllte Fähren mit Lastzüge, zu Fuß. Alles das habe ich erlebt. Im Nachhinein natürlich immer schön, wenn man das so erzählt, aber es war manchmal auch sehr strapaziös. Mhm. Vor allen Dingen, man bekommt immer irgendwann mal Infektionen. das hat mich in Ostafrika, Asien und auch in Südamerika getroffen. Mhm. Ich liege dann 2-3 Tage sterbenskrank in irgendeiner Hütte, aber man erholt sich wieder, der Körper erholt sich wieder und es geht dann weiter.
Was steht denn für dieses Jahr an? Sie sind pensioniert und reisen nun wirklich mit so viel Leidenschaft. Gibt es schon Pläne?
Ja, demnächst in 3 Wochen sind wir auf Madeira, da wandern wir, meine Lebensgefährtin und ich sind wir knapp 3 Wochen auf Madeira. Ich alleine bin dann nochmal im November in Syrien, Jordanien, im Libanon, wobei es politisch mit Syrien wahrscheinlich nicht klappt, also wahrscheinlich nur Jordanien und Libanon. Vielleicht möchte ich noch mit dem Fahrrad, das habe ich auch noch vor, aber da ist noch meine Frau ein bisschen dagegen, von Flensburg nach Füssen fahren, so etwa 3 Wochen, 1250 Kilometer.
Also ich sehe schon, Pläne gibt es eine ganze Reihe. Geben Sie uns, lieber Herr Nedo, doch zum Schluss uns Normalurlaubern noch eine ganz klitzekleine Weisheit mit auf den Weg für unseren Urlaub.
Einfach Erfahrungen zu sammeln, offen sein für die Leute, für die Menschen, keine Vorurteile haben, auch mit Negativdingen umzugehen, was man erlebt, ins Positive umzukehren. Also dann kann man sich öffnen für Länder, für Menschen. Das würde ich sagen, mit wenig oder gar keine Vorurteile an eine Reise rangehen.
Günther Nedo aus Messel ist in seinem Leben fast schon in jedem Winkel der Erde gewesen und das mit Neugier und mit Leidenschaft. Vielen Dank, schönen Sonntag.
Dankeschön, wiederhören.
Mehr Themen,
mehr Gespräche,
mehr Menschen, die was zu sagen haben. Bärbel Schäfer live.
Bei 3 ist mehr drin.
HR3.